ARD.
Welt macht China. Martialische Sprüche, allzeit kampfbereite Soldaten, so präsentiert sich das chinesische Militär in seinen Werbefilmen. Auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping betont immer wieder, China müsse kampfbereit sein, müsse Kriege gewinnen können. Bis 2049 soll Chinas Militär Weltklasse-Niveau erreichen. Und schon heute hat die Volksrepublik die meisten Soldaten und Soldatinnen der Welt, die meisten Kriegsschiffe der Welt und will die Zahl seiner atomaren Sprengköpfe auf über 1000 verdoppeln. China rüstet seit Jahren auf.
Die chinesische Verteidigungswirtschaft läuft wirklich in 3 Schichten betrieben, 24/7.
Sagt die Militärexpertin und China-Kennerin Maybrit Stumbaum. Wir schauen uns an, wie stark Chinas Militär ist und auf welche Kriege sich chinesische Soldaten vorbereiten. Kann die Volksrepublik wirklich Taiwan eines Tages militärisch einnehmen? Was steckt hinter den Korruptionsvorwürfen gegen hochrangige chinesische Militärführer? Und was bedeutet das alles für uns in Europa? Darum geht es heute in Welt macht China. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joyce Lee. Wir sind zurück aus der Winterpause und freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Ab jetzt gibt es Welt macht China wieder alle 2 Wochen. Heute reden wir also über das chinesische Militär. Und zugeschaltet aus dem Studio Beijing ist Benjamin Eisel, China-Korrespondent der ARD. Hi Benjamin.
Hallo Joyce.
China ist ja nicht gerade bekannt für Transparenz. Und das gilt ganz besonders auch für alles, was mit Verteidigung, Militär und Militärausgaben zu tun hat. Was bekommt man so mit in China, Benjamin?
Ich finde, das Militär in China ist schon präsenter als in Deutschland. Ich wohne zum Beispiel direkt hinter einem Militärkrankenhaus und da sehe ich regelmäßig, dass da marschiert wird, dass da salutiert wird und dass da Gruppen von Soldaten Slogans rufen. Da fährt es mir manchmal kalt über den Rücken, wenn ich das höre. Das ist also auf jeden Fall meine Wahrnehmung, dass die hier viel präsenter sind als in Deutschland.
Was können wir uns denn darunter vorstellen, wenn du sagst, ja, sie sind viel präsenter? Wie präsentiert sich das Militär zum Beispiel?
Die Staats- und Parteiführung möchte das Militär als eine starke, moderne Armee zeigen. Und wenn man wissen möchte, wie das aussieht, dann kann man einfach den Fernseher anmachen. CCTV 7, das ist der Militärkanal des Staatsfernsehens.
Okay, wow, also das Militär hat einen eigenen Kanal. Beschreib mal, was du da so gesehen hast.
Man sieht da moderne Kampfflugzeuge, Flugzeugträger, kampfbereite Soldaten, die durch den Dreck robben. Viel Propaganda. Ich habe vor ein paar Tagen mal eingeschaltet und eine Weile zugeschaut. Und ja, wenn ich ehrlich bin, ich musste mich auch ein bisschen zwingen zuzugucken, weil das jetzt nicht unbedingt die Unterhaltung ist, die ich mir normalerweise reinziehe. Zum Beispiel diese Sendung hier, die mit diesem Intro begonnen hat, da hat man so animierte Raketenwerfer gesehen und Panzer. Und anschließend wurde diskutiert mit Militärexperten, die sich darüber amüsiert haben, dass die USA alte Panzer an die Ukraine liefern. Dies sei billiger, als sie zu verschrotten, hieß es da. Ich fand das schon ein starkes Stück, sich darüber lustig zu machen und nicht einmal zu erwähnen, dass sich die Ukraine gegen einen Aggressor wehrt. Aber insgesamt in diesem Fernsehkanal, da geht es vor allem darum, das chinesische Militär im besten Licht darzustellen, also als starke, einsatzbereite Armee zu präsentieren.
Ja, hier bei uns hat man ja auch diese Bilder vor Augen von großen Militärparaden in China mit Staats- und Parteichef Xi Jinping.
Ja, genau, bei großen Anlässen, bei großen Jubiläen, Jahrestagen, da gibt es diese Militärparaden und die sind zum Teil auch echt riesig. Da wird dann alles aufgefahren, was das chinesische Militär so zu bieten hat. Große Panzer, Raketen, Tausende von Soldaten, die hier durch die Stadt marschieren. Das hier ist von einer Militärparade zum 70. Jubiläum der Volksrepublik China. Und Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, den man da hört, der fährt mit einem offenen Auto an dieser Militärparade vorbei, nimmt sie quasi ab und ruft den Soldaten zu Tongzhimenhao. Das heißt so viel wie grüßt euch Genossen und die rufen dann zurück Juicy Hao. in etwa, ja, zu Diensten Vorsitzender oder grüß dich Vorsitzender, auch wenn das vielleicht ein bisschen flapsig klingt. Aber der Vorsitzende, damit ist Xi Jinping gemeint, denn Juicy Vorsitzender, so wird er in China genannt.
Also ja, man merkt, das ist ein Bild der Stärke. Insgesamt gibt es in China ja auch keine langen Diskussionen über das Für und Wider von Militäreinsätzen oder auch Waffenlieferungen wie bei uns, denke ich mal. Hier bei uns muss ja der Bundestag jedem Auslandseinsatz der Bundeswehr zustimmen. Stichwort Parlamentsarmee. Wer hat denn in China die Kontrolle?
Ganz klar, die Kommunistische Partei hat die Kontrolle, die ja in China seit 1949 an der Macht ist. Denn das chinesische Militär, die sogenannte Volksbefreiungsarmee, früher übrigens auch die Rote Armee, wurde als Armee der Kommunistischen Partei gegründet, noch bevor die Volksrepublik gegründet wurde 1949. Und bis heute ist dieses Militär das Militär der Partei. Ich muss sagen, ich glaube, das ist einmalig auf der Welt. Ich kenne kein anderes Land, wo das Militär einer Partei dient und nicht in erster Linie der Nation. Das kann man hier auch hören. Soldatinnen und Soldaten werden eingeschworen. Die sagen zwar, dass sie Bürger der Volksrepublik sind, aber sie schwören der Partei die Treue. Und der Staatschef Xi Jinping ist ja auch vor allem so mächtig, weil er auch Parteichef ist und außerdem Chef der zentralen Militärkommission von Staat und Partei und damit Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Mehr Macht geht eigentlich gar nicht.
Benjamin, jetzt mal kurz ein Faktencheck. Wie ist denn das chinesische Militär aufgestellt?
Das ist wie bei ganz vielen in China gar nicht so klar zu beantworten. Es ist einfach vieles im Unklaren. Das ist so ein Ding in China, weil vieles intransparent ist. Aber natürlich, vor allem beim Militär, da will man sich auf gar keinen Fall in die Karten blicken lassen. Allerdings, klar, gibt es auch ein paar Dinge, die man weiß. Wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, es gibt kein Land, das mehr Soldatinnen und Soldaten hat als China. Also das personell größte Militär mit 2 Millionen aktiven Soldatinnen und Soldaten. Die größte Marine der Welt mit rund 370 Schiffen und U-Booten. Und es wird ständig aufgerüstet und modernisiert. Früher wurde ganz viel zugekauft aus dem Ausland, unter anderem von Russland. Und heute wird auch sehr viel selbst produziert. Also die chinesische Rüstungsindustrie ist riesig und das Budget steigt auch weiter an. Nach den USA hat China den zweitgrößten Militärhaushalt weltweit.
Wie viel gibt China aus für die Landesverteidigung?
Bei der jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses am 5. März gab es neue Zahlen. Das ist ja die Sitzung des chinesischen, in Anführungsstrichen, Parlaments. Denn da werden ja nur die Vorgaben der Führung der Kommunistischen Partei abgesegnet. Da wird ja nichts groß entschieden. Und eben bei der Eröffnung dieser Sitzung wurde bekannt gegeben, dass die Verteidigungsausgaben dieses Jahr nochmal um 7,2% steigen sollen, wie auch letztes Jahr und auch die Jahre davor ist das Budget zum Teil auch noch mehr gestiegen als diese 7,2% jetzt. Ausgewiesen offiziell im Haushalt sind damit umgerechnet 214 Milliarden Euro fürs Militär.
Was bedeutet das denn jetzt, also wenn man das jetzt mit den USA, also der Nummer 1, vergleicht?
Auf den ersten Blick, wenn man sich das anguckt, ist es deutlich weniger, ungefähr ein Viertel von dem, was die Vereinigten Staaten für ihr Militär ausgeben. Allerdings, wenn man genauer hinblickt, beziehungsweise man Expertinnen und Experten fragt, die gehen davon aus, dass die Militärausgaben in China deutlich höher sind als diese umgerechnet 214 Milliarden Euro. Ausgaben zum Beispiel für Forschung und Entwicklung neuer Waffensysteme kommen teils aus anderen Etats und teilweise auch, wenn Waffen im Ausland gekauft werden, kommt das auch aus anderen Etats. Und dazu kommt die Kosten für die paramilitärischen Sicherheitskräfte oder die extrem hochgerüstete Küstenwache, die chinesische, die tauchen im Verteidigungshaushalt gar nicht erst auf. Es gibt Schätzungen von fast 700 Milliarden Euro umgerechnet, die China ausgeben soll fürs Militär. Und wenn man sich das anschaut, dann ist die Volksrepublik gar nicht mehr so weit hinter den USA. Aber man muss da vorsichtig sein, es sind nur Schätzungen. Die Spezialisten und Beobachter sind sich da auch nicht einig. Wie gesagt, in China ist vieles immer unklar.
Aber man kann zumindest sagen, okay, 2 Millionen Soldaten und Soldatinnen, die größte Marine der Welt, zweitgrößter Verteidigungshaushalt der Welt und China ist ja auch Atommacht.
China ist eine Atommacht und es gibt schätzungsweise 500 einsatzbereite nukleare Sprengköpfe. Das ist deutlich weniger als das, was die USA oder Russland haben. Aber auch hier in diesem Bereich treibt die Volksrepublik die Aufrüstung und die Modernisierung massiv voran. Und in den nächsten 5-6 Jahren könnte die Zahl der Sprengköpfe sich verdoppeln, also auf über 1000 steigen. Das schätzt das US-Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium, in seinem jüngsten Bericht zu den Streitkräften in China.
Das klingt nach einem schlagkräftigen Militär. Ist es das?
Ja, das ist die große Frage, denn die Zahlen sagen gar nicht so viel aus über die tatsächlichen Fähigkeiten der Streitkräfte. Klar, 2 Millionen Soldatinnen und Soldaten, das hört sich erstmal massiv an, aber es sagt nicht so viel, was die können. Und die Zahlen sagen auch nichts über die technologische Ausrüstung. Deswegen habe ich die Frage an Maybrit Stumbaum weitergegeben. Sie ist Professorin für sicherheitspolitische Studien am George C. Marshall European Center for Security Studies in Garmisch in Deutschland und Direktorin des Instituts. Sie sagt, dass man das gar nicht so genau sagen kann, weil China seit 1979 in keinem bewaffneten Konflikt mehr war. Also das Militär ist überhaupt gar nicht kampferprobt und das scheint eines der großen Probleme zu sein.
Und das geht es darum, dass die Offiziere nicht die Kapazität haben, die Situation richtig zu analysieren, operative Entscheidungen zu treffen, richtig zu verstehen, was ihre Übergeordneten von ihnen eigentlich wollen, wie sie die Truppen verlegen und eben wie sie mit unerwarteten Situationen agieren. Man hat also die letzten Jahre sehr viel Zeit investiert und große Reformen gemacht, um westliche Kriegsführungsmodelle, vor allen Dingen Streitkräftestrukturen nachzubauen. Aber es fehlt immer noch die Frage, wie man diese Spirit, wie das gemacht wird, wie man das sozusagen überträgt.
Jetzt müssen wir noch dazu sagen, Achtung, Disclaimer, das, was Maybrit Stumbaum uns gesagt hat, das ist ihre Meinung, das spiegelt nicht die offizielle Politik des Center for Security Studies und auch nicht des US-Verteidigungsministeriums oder der US-Regierung wider.
Trotzdem die Frage, die sich jetzt hier viele stellen, gerade nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, kann China beispielsweise Taiwan militärisch einnehmen? Die Kommunistische Partei betrachtet Taiwan ja als eigenes Gebiet und droht immer wieder mit Gewalt, wenn es zu keiner friedlichen Vereinigung kommen sollte. Sind das jetzt leere Drohungen?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Manche Beobachter sagen ja, China ist dazu in der Lage. Die meisten Beobachter sagen aber nein, das chinesische Militär kann das noch nicht. Also Taiwan überfallen und militärisch einnehmen. Die große Frage ist allerdings, wird es die Staats- und Parteiführung davon abhalten, das zu versuchen? Maybrit Stumbaum sagt, es ist schon allein militärstrategisch unglaublich schwierig, Taiwan einzunehmen.
Weil sie eben eine Inselanlandung machen müssen. Sie müssen durch die Taiwanstraße durch. Das schaffen sie nur in den Wintermonaten, sonst ist dort der Seegang zu hoch. Sie müssen ungefähr 6 Stunden dort hinüberfahren, was jetzt auch noch etwas mit den Seeleuten macht. Die werden dann eben auch seekrank, die sind dann nicht sofort einsatzbereit. Dafür müssen sie aber erstmal die taiwanesische Luftwaffe ausschalten und die Luftabwehrsysteme. Also es ist sehr schwierig, das zu machen. Auch diese Ideen einer Blockade ist sehr schwierig bei einer Insel.
Also selbst für erfahrene Streitkräfte tun sich da gewaltige Schwierigkeiten auf. Und Erfahrung ist eben das, was dem chinesischen Militär fehlt. Expertinnen und Experten vermuten, dass China aber durchaus unterschiedliche Szenarien trainiert, sowohl mit Kampfjets als auch mit Kriegsschiffen, die rund um Taiwan unterwegs sind. Also nicht nur um die Insel immer wieder einzuschüchtern, sondern eben auch um den eigenen Streitkräften Gelegenheit zu geben, einen solchen Einsatz zu üben.
Kurzer Hinweis, in einer unserer nächsten Folgen wird es auch um Taiwan gehen. Da wollen wir uns nämlich auch anschauen, wie die Menschen dort mit der Bedrohung aus China umgehen. Jetzt zu unserer Militärfolge zurück. Benjamin, Taiwan ist ja nicht der einzige Konflikt, für den das chinesische Militär trainiert, richtig?
Genau, international mit Sorge betrachtet wird da vor allem neben Taiwan auch das südchinesische Meer. Da kommt es immer wieder zu Spannungen und Konfrontationen. Es handelt sich da um internationale Gewässer, wichtige Handelsrouten führen dadurch durch südchinesische Meer, das China übrigens fast komplett für sich allein beansprucht. Da gibt es Inselchen, Riffe, die die Volksrepublik für ihr Militär aufgeschüttet hat und ausgebaut hat, sogar zum Teil mit Landebahnen für Kampfjets. Und immer wieder kommt es in diesen Gewässern auch zu Vorfällen zwischen Schiffen der chinesischen Küstenwache auf der einen Seite und auf der anderen Seite Schiffe zum Beispiel aus Vietnam. Da gehen dann chinesische Schiffe gegen diese anderen Schiffe vor. Man muss dazu sagen, dass eben auch andere Länder Teile des südchinesischen Meeres für sich beanspruchen. Und die chinesische Küstenwache geht da zum Teil nicht zimperlich um mit anderen Schiffen, rammt diese zum Teil. Es gibt Videoaufnahmen, wie Schiffe mit Wasserkanonen beschossen werden. Zuletzt übrigens Anfang März ging ein Schiff der chinesischen Küstenwache gegen ein Schiff aus den Philippinen vor. So. Und von chinesischer Seite heißt es dann immer wie hier, das ist die Außenamtssprecherin Mao Ning, wir sind provoziert worden, das ist unser Gewässer, wir halten uns sogar zurück, wir machen nur, was nötig ist. Das war jetzt von Anfang März, da hat sie genau auf diesen Vorfall reagiert mit diesem philippinischen Schiff.
Und mit Indien gibt es auch einen Grenzstreit.
Ja, das ist auch sehr spannungsgeladen, denn Indien ist wie China auch eine Atommacht und da gibt's Grenzstreitigkeiten im Himalaya, wo sich die Armeen beider Länder direkt gegenüberstehen. Glücklicherweise muss man sagen, ohne Schusswaffen, denn es gibt ein Abkommen zwischen China und Indien, dass die Soldaten, die dort positioniert sind, keine Schusswaffen tragen. Aber auch da kommt's immer wieder zu Auseinandersetzungen, zum Teil auch mit Toten.
Also regional in Asien, da gibt es ganz schön viel Konfliktpotenzial. Warum das auch uns hier in Europa betrifft, darum geht es gleich. Wie in Europa auf China und das Militär geschaut wird, darüber rede ich jetzt mit Astrid Freieisen. Sie ist uns vom Bayerischen Rundfunk zugeschaltet. Hallo Astrid.
Hallo Joyce.
Astrid, du beobachtest die aktuellen Geschehnisse in China von München aus. Du warst im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Welche Rolle hat China dort gespielt?
Ja, diese Sicherheitskonferenz ist eine ganz interessante und spezielle Sache, denn man kommt sich da vor wie in einem Bienenstock. Also es ist total eng in diesem Tagungshotel und der Effekt ist, dass man ganz schnell Möglichkeit bekommt, mit sehr vielen Leuten zu sprechen und die Reaktionen zu kriegen auf die Reden der Top-Politiker auf der Bühne. China hat dabei schon eine recht wichtige Rolle gespielt, schon allein deswegen, weil mit Wang Yi der wichtigste Außenpolitiker Chinas gesprochen hat. Und wenn man dazugehört hat, dann klingt das alles ganz anders, als was wir gerade von Benjamin gehört haben über das Verhalten Chinas in der Region in Asien. Denn die zentrale Botschaft von Wang Yi in München, die war, China, das ist ein friedliebendes Land, von dem eben keine Bedrohung für die Welt ausgeht. Ich fasse das mal zusammen, was Wang Yi gesagt hat in München. China, das sei ein verantwortungsvolles Land, eine Kraft der Stabilität in einer turbulenten Welt. Und je größer die Herausforderungen in dieser turbulenten Welt, desto wichtiger sei die Zusammenarbeit zwischen den großen Mächten. Also damit meint er natürlich China und die USA.
Okay, also Stabilität, Verantwortung, Zusammenarbeit. Das sind Wörter, die klingen alles andere als aggressiv. Wie kam das denn in München an?
Naja, ich hatte so das Gefühl, dass viele das nicht so recht geglaubt haben, was sie da von Wang Yi gehört haben. Dazu muss man sagen, ein Reminder auf letztes Jahr, da hat Wang Yi auch in München gesprochen und er hat ein Positionspapier zum Ukraine-Krieg angekündigt. Das war eine ziemliche Überraschung und es wurde dann eigentlich von allen Medien und auch von sehr vielen Teilnehmern sofort als Friedensplan für die Ukraine interpretiert und man war sehr gespannt, was dann kommen sollte, aber wie man weiß, es folgten keine wirklichen Taten, also der Krieg geht unvermindert weiter. Man hat also China nicht als den großen Friedensstifter erlebt seither. Und deshalb ist jetzt eher in München die Skepsis bei meinen Interviewpartnern groß gewesen. Ich habe da versucht, mit sehr vielen Leuten zu sprechen und hier repräsentativ zwei Meinungen. Zum einen von Anton Hofreiter von den Grünen und von Roderich Kiesewetter von der CDU.
Ich glaube, wir unterschätzen immer noch die Gefährlichkeit von China im gesamtstrategischen Umfeld. Man darf nicht vergessen, die Aggression gegenüber Taiwan wird immer stärker. Wir wissen, was bei uns ökonomisch los ist, wenn China Taiwan nur blockieren würde. Aber wenn man sich anschaut, mit welcher Geschwindigkeit die chinesische Marine aufrüstet, auch was die Anzahl von Antischiffsraketen angeht, wird es nur noch wenige Jahre dauern, dass die Situation noch mal deutlich problematischer ist.
Wir sollten bewusst sein, dass China in einer engen Allianz mit Russland, Iran und Nordkorea ist. Ich nenne das CRINC, China, Russia, Iran und North Korea. Das ist ein System der Lastenteilung, wo China nach außen eher den Beschwichtiger macht, aber nach innen Russland mit den allen notwendigen Halbleitern und Chips versorgt. Also und zugleich profitiert von russischen Bodenschätzen. Und Nordkorea unterstützt im Shipping von Munition nach Russland. Also wir müssen hier sehr klar sein, dass China Partei ist. Und wir sollten uns nicht blenden lassen.
Also zusammengefasst, Chinas enger Schulterschluss mit Russland und das Verhalten gegenüber Taiwan. Da war bei der Sicherheitskonferenz sehr, sehr viel Misstrauen gegenüber der Führung in Beijing zu spüren. Und das wiederum haben auch die Teilnehmer aus China gemerkt. Ich habe darüber mit einigen Professoren gesprochen, darunter Cui Hongjian von der Uni für Auslandsstudien in Beijing. Das ist die Kaderschmiede für chinesische Diplomaten. Und Professor Cui war überhaupt nicht begeistert von der Atmosphäre in München. Er war richtig genervt. Ihn hat vor allem der Vorwurf geärgert, den er aus den USA gehört hat, aus der großen Delegation der Amerikaner, aber auch von anderen, dass eben China nicht vertrauenswürdig sei. Und das hat er mir am Rande einer Veranstaltung erzählt. Also ich fasse mal zusammen, was Professor Cui gefordert hat. Alle Spitzenpolitiker in China und auch in den USA und auch die Beamten, die müssten eine gemeinsame Basis suchen, gemeinsamer Interessen, und das Vertrauen müsste wieder aufgebaut werden.
Auch wenn es Professor Cui ärgert, das ist alles schon ziemlich widersprüchlich. Also auf der einen Seite haben wir das China als friedliebendes Land, von dem keine Bedrohung ausgeht und das sich für internationale Zusammenarbeit einsetzt, regional in Asien und international. Dann auf der anderen Seite haben wir das China, das seit Jahren aufrüstet, Kriege gewinnen will und Taiwan bedroht. Wie passt das zusammen, Benjamin in Beijing und Astrid in München? Wie schätzt ihr das ein?
Naja, das Problem ist, dass es da halt eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem gibt, was China sagt, und dem, was es tut. Das war auch in München sehr deutlich zu spüren, dieses Misstrauen, was da gewachsen ist in den letzten paar Jahren. Denn vor ein paar Jahren, da hat es noch Hoffnungen gegeben, dass China tatsächlich ein internationaler Konfliktlöser sein könnte, vermitteln könnte. Aber jetzt steht vor allem die Rivalität zwischen China und den USA im Vordergrund. Diese strategische Bedrohung, die man spürt hier im Westen, ein China, das sich nicht an internationale Regeln hält, beziehungsweise die so interpretiert, wie es ihm gerade passt. Stichwort wäre das Südchinesische Meer. Wir haben darüber ja von Benjamin schon gehört, was da alles passiert. China reklamiert das scheibchenweise immer mehr für sich und destabilisiert so die internationale Ordnung. Und wir sehen auch, bei aktuellen Konflikten anderorts hält sich China raus, etwa bei der Absicherung von Handelsrouten im Roten Meer, wo die Volksrepublik sich eben nicht beteiligt an Marinemissionen, um die Angriffe der jemenitischen Houthi-Milizen abzuwehren. Und das, obwohl diese Handelsrouten im Roten Meer für China auch super, super wichtig sind. Aber der springende Punkt ist, wenn solche Marinemissionen unter amerikanischer Führung sind, dann hält sich China eben raus.
Ja, China sieht das natürlich total anders. Also das, was Wang Yi sagt und wie China auftritt in der Region, das ist für China ja im Grunde genommen gar kein Widerspruch. Denn es geht hier darum, Kerninteressen zu verteidigen, die eigene Souveränität zu verteidigen. Das ist auf jeden Fall die chinesische Lesart. Und dazu gehört eben auch das Südchinesische Meer. Dazu gehört die Grenze mit Indien und Taiwan. Das wird nämlich alles als ja eigener Landesteil gesehen. Und das gilt es eben zu verteidigen. Und ganz wichtig ist auch, China sieht sich eingekreist, bedroht von den USA und von den Alliierten in Asien, zum Beispiel von Japan, Südkorea, aber auch von den Philippinen, und will die Vormachtstellung der USA im asiatisch-pazifischen Raum eben zurückdrängen oder auch brechen.
Also ist das jetzt alles reine Verteidigung, also die ganze Aufrüstung, dass die chinesischen Streitkräfte sich modernisieren?
Ja klar, also es geht natürlich auch um Verteidigung. So steht es in den Strategiepapieren der chinesischen Führung, und so war es auch wieder beim Nationalen Volkskongress zu hören Anfang März. Ministerpräsident Li Qiang war das in der Eröffnungssitzung des Nationalen Volkskongresses. Hat er seinen Arbeitsbericht vorgetragen, und er hat gesagt, China müsse die umfassende militärische Ausbildung stärken, die Kampfbereitschaft, um eben Chinas nationale Souveränität, die Sicherheit und die Entwicklungsinteressen zu schützen. Also ganz klar, Verteidigung ja, aber China will sich auch geopolitisch immer wieder ins Spiel bringen und ernst genommen werden als Weltmacht. Zum einen, dass man sich immer wieder als Vermittler von Konflikten ins Gespräch bringt, aber die kommunistische Führung will auch militärische Macht projizieren. Power Projection, sagen die Militärstrategen dazu, also die Muskeln spielen lassen sozusagen. Die Staatsführung spricht immer wieder davon, dass die Volksrepublik bis 2049, also zum 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik, ein, ja wie es immer heißt, Weltklasse-Militär haben soll. Und das Ganze soll ein zentrales Element eines, so heißt es, modernen sozialistischen Staates werden. Das Militär, das soll kampfbereit sein und es soll auch eben in der Lage sein, gegen einen, so heißt es, starken Feind zu gewinnen. Wer dieser starke Feind sein soll, das ist unklar, das wird nicht gesagt, aber es könnte natürlich eine Anspielung auf die USA sein.
Aber was genau soll denn ein Weltklasse-Militär sein? Also, dass der Volksbefreiungsarmee die Kampferfahrung fehlt, darüber haben wir eben gesprochen. Wie weit ist China denn technologisch? Also, kann das Land gleichziehen mit den USA?
Ja, total schwer zu sagen. In China selbst wird kaum was dazu veröffentlicht. Zwar wird immer wieder über neue technologische Fortschritte berichtet oder über den Bau von neuen Flugzeugträgern. Das lässt sich aber alles nicht transparent nachprüfen. Wir haben gesagt, das ist bei vielen so in China und eben beim Militär ist es eben ganz besonders so, dass sowas schwer nachzuprüfen ist. Im Jahresbericht des Pentagons, also des US-Verteidigungsministeriums, da heißt es zu China, die Volksrepublik habe ganz schön aufgeholt in den letzten Jahren. Zum Beispiel Hyperschallraketen, also Raketen, die deutlich schneller sind als der Schall. Und da heißt es im Pentagon-Bericht, habe China in den letzten 20 Jahren extreme Fortschritte gemacht. Die Raketenprogramme der Volksrepublik seien inzwischen vergleichbar mit denen anderer hochentwickelter Länder.
Astrid in München, wie wurde denn die Frage der militärischen Fähigkeiten Chinas in München auf der Sicherheitskonferenz diskutiert?
Möglicherweise wurde das tatsächlich diskutiert, dann aber in einem der vielen Hinterzimmern, in denen dann die Militärs im kleinen Kreise sprechen. Auf der großen Bühne war das ehrlich gesagt gar nicht das Riesenthema. Und es hat mich auch überrascht, dass das hier nicht breit diskutiert wurde. Denn China, das kam zwar sehr oft vor in sehr, sehr vielen Diskussionsrunden und Reden, aber eben meist nur am Rande. Und mein Eindruck war, die schnelle Entwicklung, die wird zwar als Bedrohung wahrgenommen, aber es ist immer noch kein zentrales Thema. Und wenn man danach fragt, dann bekommt man aber schon klare Antworten. Und hier deswegen noch einmal Roderich Kiesewetter, der Top-Außen- und Sicherheitspolitiker der CDU.
China ist weiter, als wir denken, im Bereich der Marine. Und China rüstet ungeheuer auf in Mittel- und Langstreckenraketen nuklear. Was wir nicht wissen, ist, inwieweit sie künstliche Intelligenz, Aufklärung und Quantum Computing, also in Echtzeit Hightech-Rechner, entwickeln. Wir müssen davon ausgehen, dass sie da mindestens so weit sind wie wir, aber auf jeden Fall diese Mittel nutzen, die wir alle unter rechtsstaatliche Kontrolle stellen und sie das nicht müssen.
Also ich finde diese Warnung von Roderich Kiesewetter deswegen so interessant, weil sie sich um KI dreht. Ich habe da eine Studie gefunden auf der Website der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist sehr interessant, weil die nämlich auf Basis von chinesischen Quellen erstellt wurde. Und die zeigen zwar nicht, wie weit China wirklich ist. Wir haben ja von Ben gehört, dass das sehr, sehr unklar ist. Aber sie zeigen den Ehrgeiz. Denn da drin steht, dass die Volksbefreiungsarmee zu einer Kriegsführung übergehen soll, in der Entscheidungen in Maschinengeschwindigkeit getroffen werden. Also nicht mehr von Menschen in aufwendigen Prozessen, sondern in Maschinengeschwindigkeit von KI. Und wo alles miteinander verbunden ist, also die Waffensysteme mit KI, wo es zum Beispiel KI-gesteuerte Drohnen gibt, die die Küsten überwachen können und wo Schlachtfelder, also das Geschehen auf Schlachtfeldern auch mit KI analysiert werden kann, was natürlich auch sehr viel schneller geht als bisher. Aber ich muss noch mal dran erinnern, das sind nur Pläne. Wir wissen nicht, wie weit sie da wirklich sind. Cyberangriffe, die gehören ebenfalls dazu und auch die militärische und zivile Nutzung aus Sicht dieser chinesischen Quellen. Ich nenne dazu ein Stichwort: Mikrochips in Waffensystemen. Und wenn man das alles so liest, dann versteht man auch besser, warum die USA mit Exportbeschränkungen für Hightech versuchen, die Entwicklung in China zu bremsen, zu verlangsamen. Stoppen werden sie sie wohl nicht mehr können. Aber noch ist es wohl noch so, dass China auf Hightech aus den USA nicht verzichten kann.
Über die Hightech-Chips haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Hört da auf jeden Fall gerne rein. Bei den technologischen Fragen bleibt also vieles unklar. Über einen Bereich müssen wir aber unbedingt noch sprechen, das Personal in der Volksbefreiungsarmee. Letztes Jahr wurde erst ganz prominent der Verteidigungsminister geschasst, dann Kommandeure im chinesischen Raketenprogramm abgesetzt. Das Ganze, das ist so ungewöhnlich, dass es auch bei uns durch die Medien ging. Benjamin in Beijing, was ist da los?
Ja, auch da bleiben viele Fragen. Aber es ist schon sehr auffällig, wie viele Leute da entlassen wurden, aus Gremien entfernt wurden. Wenn man da mal zusammenzählt, ranghohe Militärs, Forscher, aber auch Geschäftsführer der Rüstungsindustrie, dann sind da allein in den 6 Monaten mindestens 16 wichtige Leute gefeuert worden. Schwer zu sagen, was da genau passiert ist, denn es gibt wie bei vielem keine Transparenz. Aber ich habe mich mit mehreren Experten unterhalten und es gibt verschiedene Vermutungen. Also es könnten natürlich Probleme in der Führung sein, also dass bestimmte Abläufe oder in der Ausbildung was nicht funktioniert hat. Aber viele Beobachter vermuten eben auch Korruption dahinter, weil es ja in einem so großen Ausmaß Entlassungen gab. Aber auch mangelnde Loyalität gegenüber dem Chef Xi Jinping ist auch eine Möglichkeit. Er hat ja in den letzten Jahren seine Macht immer weiter ausgebaut. Und was er natürlich nicht brauchen kann, ist, wenn das Militär nicht loyal ist. In den Staatsmedien gibt es da natürlich kaum was dazu. Auch im Militärkanal, im Staatsfernsehen wird darüber nicht diskutiert. Deswegen habe ich Maybrit Stumbaum gefragt, wie sie diese Entlassungen einordnet.
Das Ziel ist wirklich Disziplin. Also das wurde auch von Xi Jinping und den anderen dieses Jahr der Volksbefreiungsarmee ins Stammbuch geschrieben, ist wirklich Disziplin zu bekommen, Loyalität und vor allen Dingen auch sich darauf letztendlich verlassen zu können. Also es geht das Gerücht, dass Xi Jinping der Volksbefreiungsarmee nach wie vor sehr misstraut, weil man einfach eine Geschichte hat, wo die Leute zur Volksbefreiungsarmee gegangen sind, um Geld zu machen, nicht um dort zu kämpfen. Und früher, vor Xi Jinping, hatte die Volksbefreiungsarmee ja eine der größten Wirtschaftssektoren in China. Sie waren mit einer der größten Wirtschaftsunternehmer dort. Das hat Xi Jinping alles abgestellt. Und damit fehlt natürlich für viele der Zugang zum Geld. Und man sagt dann eben, es gibt nach wie vor Korruption dort, weil Korruption einfach wirklich ein integraler Bestandteil des Systems ist.
Also Korruption ist ein echtes Problem, aber weiß man denn genauer, wie sich so einige dieser Militärs bereichert haben, Benjamin?
Ein Fall, der auf jeden Fall für sehr großes Aufsehen gesorgt hat, das waren die Entlassungen von Generälen und anderen hochrangigen Militärs der Raketenstreitkräfte. Es ist also der Teil des Militärs, der für bodengestützte atomare und aber auch konventionelle ballistische Raketen, für Marschflugkörper und auch für Hyperschallraketen zuständig ist. Und da sind mehrere hochrangige Militärs im Dezember auf einmal entlassen worden. Warum? Dazu hat man nichts erfahren. Später kam dann aber raus, dass laut US-Geheimdienstinformationen in manchen Raketen in den Tanks Wasser gewesen sein soll, anstatt Treibstoff. Und hier beispielsweise liegt der Verdacht nahe, dass die Militärs diesen Raketentreibstoff verkauft haben sollen, um sich zu bereichern und dann eben Wasser in die Raketen gefüllt haben. Das ist natürlich in einem Verteidigungs- oder Angriffsfall eine Katastrophe.
Astrid, war die Korruption in Chinas Militärapparat bei der Sicherheitskonferenz in München auch ein Thema?
Nee, das war sie nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass in München das Thema China nicht richtig ernst genommen wurde. Ich habe das Gefühl gehabt, so genau schauen die dann doch nicht hin. Und natürlich ist es auch so, dass Militärexperten, die sich auf China spezialisiert haben, die gibt es nicht so viele, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und es war auch so, dass Ukraine, Nahost, diese beiden Themen, die standen total im Vordergrund. Der Eindruck ist, China ist zwar wichtig, aber es ist doch noch sehr, sehr weit weg.
Was nehmen wir davon jetzt mit? China rüstet seit Jahren militärisch auf und vermutlich wird personell aufgeräumt. Viel Genaues weiß man nicht, da ist China sehr intransparent. Die chinesische Staats- und Parteiführung verbreitet das Image eines friedliebenden Staates, der sich nur verteidigen will. Und viele Staaten, und dazu gehören auch die USA und Deutschland, nehmen Chinas Aufrüstung als Bedrohung wahr. Vor allem, wenn es eben um Taiwan geht. Benjamin in Beijing, wie gefährlich ist das Agieren Chinas in der Region Asien?
Also zunächst einmal, was Chinas Absichten angeht, das haben wir gelernt in diesem Podcast. Da gibt es sehr viel Unsicherheit, es gibt Intransparenz und das haben wir auch immer wieder auch bei den Recherchen gemerkt, dass man dann Grenzen stößt und dass ganz viel unklar ist und im Ungefähren bleibt. Aber generell kann man sagen, es besteht eine Gefahr, denn Aufrüstung ist immer gefährlich und es besteht die Gefahr eben einer versehentlichen Eskalation, vor allem im südchinesischen Meer, da sind viele hochgerüstete Schiffe unterwegs und auch im Zusammenhang mit Taiwan. Auch dort besteht die Gefahr einer Eskalation, deswegen muss man ernst nehmen, was Xi sagt, denn man will sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn Taiwan beispielsweise einen chinesischen Kampfjet abschießt, aus Versehen, wenn der zum Beispiel in der Nähe des taiwanischen Luftraums unterwegs ist.
Astrid, wie gehen wir in Europa mit Chinas Aufrüstung und widersprüchlichen Signalen um?
Ich finde es ganz interessant, was Ben eben gesagt hat. Also diese Gefahr einer vielleicht auch zufälligen, unbeabsichtigten Eskalation, das jagt einem schon ein bisschen Angst ein. Es erinnert mich an einen Roman, den ich kürzlich gelesen habe, der heißt 2034. Untertitel ist Roman vom nächsten Weltkrieg. Geschrieben wurde der von zwei amerikanischen Militärexperten, leider bisher nur auf Englisch rausgekommen. Da geht es um einen Krieg, der unbeabsichtigt ausgelöst wurde, der China und die USA und die ganze Welt in einen Atomkrieg stürzt. Und seither nehme ich solche Drohungen noch sehr viel ernster, denke oft darüber nach, wenn es um Taiwan geht und auch, dass wir ja auch Putin lange nicht ernst genommen haben. Denn eins ist ja sicher, China ist global jetzt sehr, sehr viel aktiver als noch vor einigen Jahren. Auch sehr viel intransparenter, weil Sprechen und Handeln nicht zusammenpassen. Eigentlich bräuchte die Welt, die jetzt so viele Krisen auszustehen hat, ein China aber, das sehr viel zuverlässiger, berechenbarer ist, das nur den Weltfrieden im Blick hat, das sich eben genau so verhält, wie Wang Yi das in München gesagt hat, ja, wenn es denn so wäre.
Danke, Astrid Freieisen in München und Benjamin Eisel in Beijing. Was denkt ihr über Chinas Aufrüstung? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Weltmacht China in einem Wort, @rbb-online.de. Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik. Und hier noch eine Podcast-Empfehlung von uns, die zum heutigen Thema passt. Streitkräfte und Strategien. Das ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und da setzen sich die Hosts kritisch mit den Fragen rund um Sicherheits- und Militärpolitik auseinander. Streitkräfte und Strategien gibt es in der ARD-Audiothek, genauso wie unseren Podcast Welt macht China. Bei dieser Folge von Welt macht China waren dabei Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in Beijing und Astrid Freieisen vom Bayerischen Rundfunk. Ruth Kirchner hatte die Redaktion. Vielen Dank an Maybrit Sturmbaum und an alle, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit uns gesprochen haben, darunter Rodrich Kiesewetter, Anton Hofreiter und Professor Cui Hongjian. Technik und Ton, Hendrik Fano und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Eva Lambi-Schmidt, Steffen Wurzel, Zui Mu und Marc Krüger. Ciao und bis bald, ich heiße Joyce Lee.